Herzlich willkommen zu meiner Session bei der Smart Data Developer Konferenz. Bin froh, hier zu sein. Freut mich sehr auch, dass der Raum so voll ist. Ich hoffe, dass wir eine spannende Stunde zusammen haben werden. Mein Name ist Konstantin Klein. Vielen aber vielleicht, also zumindest denjenigen, die irgendwie so auch in der Microsoft-Community unterwegs sind, besser als Kostja bekannt. Mache viel Community-Arbeit schon seit vielen Jahren. Leite die .NET User Group in Frankfurt. Engagiere mich im Vorstand vom Just Community e.V., wo wir auch jedes Jahr eine große Konferenz veranstalten, und bin auch im Vorstand von PaaS Deutschland e.V., der Community, die sich eigentlich so um die komplette Microsoft Data Plattform kümmert. Ursprünglich natürlich um dieses Produkt namens SQL Server, aber inzwischen ist die Vielfalt an Möglichkeiten zur Datenverarbeitung auch mit Microsoft-Technologien exponentiell gewachsen und es gibt ganz neue Angebote. Eins davon ist Azure Stream Analytics, darüber werde ich heute ein bisschen was erzählen. Ganz grundsätzlich aber ist eigentlich mein wichtigstes Ziel für diese Session heute, ein bisschen klar zu machen, was so der Unterschied ist bei der Verarbeitung von Datenströmen und warum es gerade für IoT und Industrie 4.0 Szenarien eigentlich immer irgendeine Möglichkeit braucht, Datenströme in nahezu Echtzeit zu verarbeiten. Das wäre so ein bisschen die Zielsetzung. Ich hoffe, dass das gelingt und bin jederzeit offen für Fragen. Ansonsten, wer noch mehr zu mir wissen will, hinten in dem Slideset ist auch irgendwo dann noch ein bisschen mehr Info zu meiner Person. Und falls hinterher Fragen offen bleiben, gerne jederzeit Kontakt aufnehmen über alle möglichen Infokanäle oder Kontaktkanäle. Auf meinem Blog gibt es ein Kontaktformular. Wer ist bei Twitter? Ja. Vielleicht folgt mir noch nicht jeder, könnten Sie mir mal folgen. Aber selbst wenn Sie das nicht tun, auch auf dem Kanal kann man mich auf jeden Fall erreichen. Twitter ist ansonsten auch übrigens ein sehr schneller Hilfekanal für alle SQL-Server-Themen, wenn man da irgendwie einen Tweet absetzt mit #SQLHelp. Es gibt keinen schnelleren Hilfekanal für diese Technologie. Das aber nur am Rande. So, es soll heute also gehen um Datenströme. Und das Besondere bei Datenströmen ist, dass die irgendwie eine Rolle spielen in diesem Big-Data-Kontext. Viele Leute aber bei Big-Data, mal abgesehen davon, dass das so ein großes Hype-Wort oder Buzz-Begriff geworden ist, dass viele gar nicht so genau wissen, was sie darunter verstehen sollten, gar nicht zunächst an das Thema denken, was ich heute präsentiere, sondern häufig ist Big-Data zwar definiert vielfältig mit diesen drei Vs, nämlich Volume, Variety, Velocity. Die meisten, die aber irgendwie an Big Data denken, denken immer nur an Volume. Ist zumindest meine Erfahrung. Also viele verbinden automatisch, wahrscheinlich wegen diesem Wort Big, dass es irgendwie um große Daten oder um große Datenmengen geht. Weniger darum, in welcher Varianz, also Variety, oder auch mit welcher Geschwindigkeit diese Daten anfallen. Weil das so ist, gibt es eine sehr große Aufmerksamkeit für das Thema Volume. Es gibt da einen Haufen Technologien, aber Hadoop ist, glaube ich, eine sehr, sehr prominente, in aller Munde irgendwie. Und ich sehe auch gerade in meinem sonstigen beruflichen Umfeld ganz, ganz viele, die plötzlich irgendwo ein Hadoop-Cluster stehen haben, ohne dass sie vielleicht schon so ganz genau wissen, was sie damit anfangen wollen. Aber Hauptsache, man hat mal so ein Ding, weil es gehört heute einfach dazu, dass man sowas in der Infrastruktur zur Verfügung hat. Ja? Auch auf Azure gibt es ja mit HD Insight eine Möglichkeit, wo man sich ein bisschen diese ganze Installation und den Betrieb von diesem Cluster-System sparen kann, sondern wo man einfach sagen kann, ich brauche jetzt halt so ein Ding, und dann hat man im Prinzip eine Hadoop-Implementierung als Service. Das Wichtige dabei ist, eigentlich gibt es dafür sehr spezielle Anwendungsfälle. Jetzt gibt es in diesem Cosmos auch ganz viele neuere Produkte mit unterschiedlichsten Tiernamen, die dann alle dafür sorgen sollen, dass man vielleicht dann doch damit nicht nur so Batch-Processing über Nacht machen kann oder so Cold-Path-Analyse, sondern dass man schon auch in diesem Kontext näher an die Echtzeit rankommt. Aber eigentlich ist das eine Technologie, die speziell dafür geeignet ist, wenn man wirklich sehr, sehr große Datenmengen hat, die dann irgendwie runter zu reduzieren in einer Batch-Verarbeitung, um dann hinterher ein Ergebnis zu erzielen. Vielleicht, bevor ich zu Velocity komme, noch ein Wort zu Variety. Ganz kurze Zeit hatte ich mal so das Gefühl, dass es einen Wahnsinnshype um all diese NoSQL-Datenbanken gibt. Und ich glaube, das war ein bisschen dieser Thematik geschuldet. Man war sich nicht so ganz sicher, was soll man mit all diesen unterschiedlichen Datenformaten, Datenquellen, Datenarten anfangen und wo packt man die am besten hin? Also ist man hergegangen und hat dafür Lösungen entwickelt, was auch gut ist. Und grundsätzlich ist es auch so, dass nicht, weil ich jetzt aus der SQL-Server-Ecke komme, dass ich jetzt irgendwie was gegen NoSQL-Datenbanken hätte. Ich glaube nur, dass man tatsächlich am Ende in einem großen verteilten System wahrscheinlich sowohl NoSQL-Elemente als auch SQL-Elemente braucht und man sich eben sehr genau überlegen muss, ob das für den jeweiligen Anwendungsfall auch der richtige Einsatzzweck ist. Nichtsdestotrotz ist dieses Thema Variety auch für so ein klassisches relationales Datenbanksystem wie Microsoft SQL Server gar kein neues Thema. Denn bereits mit SQL Server 2005 gab es erste Ansätze, dass man so ein bisschen was über Relational hinaus machen wollte. Und eine Zeit lang war es dann sogar so, dass tatsächlich das als Schlagwort, nämlich Beyond Relational, auf ganz, ganz vielen Microsoft-Folien zu finden war, weil man sowas eingeführt hat wie Geodatentypen, Hierarchy-ID, um Hierarchien abzubilden, was auch nicht klassisch relational ist, und dann mit so Elementen wie zum Beispiel File-Table oder File-Stream auch die Möglichkeit, tatsächlich ganz unstrukturiert einfach Dateien abzulegen über den SQL-Server, der die dann auch verwaltet, der die aber trotzdem ganz normal ins Dateisystem legt und ich eigentlich nur den Vorteil dadurch gewinne, dass sie jetzt plötzlich gemeinsam mit meinen relationalen Daten viel, viel einfacher zu verwalten und zu verarbeiten sind, weil ich direkt diesen Bezug herstellen kann zwischen dem relationalen Anteil meiner Daten und dem nicht-relationalen Anteil meiner Daten. Jetzt aber zu diesem Thema Geschwindigkeit. Das ist aus meiner Sicht wirklich immer noch so, dass es häufig viele nicht auf dem Schirm haben, und es deswegen so ein bisschen unterrepräsentiert ist. Dabei, wenn jeder von Ihnen jetzt drüber nachdenkt, ist es, glaube ich, relativ einleuchtend, dass ganz, ganz häufig der Wert dieser Daten, dieser Informationen über die Zeit sinkt. Also die interessantesten, spannendsten Informationen sind die, die gerade neu sind, die hot sind. Das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass wenn ich darauf schneller reagieren kann, dass es dann unter Umständen tatsächlich für mich zu einem echten Wettbewerbsvorteil werden kann, wenn ich eine Lösung habe, die einfach schneller ist als die Lösung des Wettbewerbs. Wo man das schon lange weiß und wo das eine ganz, ganz starke Rolle spielt, ist wo? Börse, genau. High Frequency Trading. Da ist es schon immer so gewesen, dass derjenige, der noch einen Tick schneller war, einfach noch mehr Geld gemacht hat. Und das ist auch der Grund, warum all diejenigen, die in dem Feld unterwegs sind, üblicherweise sich so eine Complex Event Processing Engine oder eine Datenstromanalyse Engine schon längst selbst gebaut haben, die tendenziell vielleicht auch immer noch schneller ist als das, was wir jetzt auch heute kennenlernen werden, weil es eben dort ein echter Wettbewerbsvorteil ist. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen hat denn überhaupt so schon Berührung gehabt mit SQL-Server? Ah, das sind doch relativ viele. Aber ganz grundsätzlich wollte ich einfach nochmal zwei Folien machen, die ein bisschen diesen Unterschied rausstellen zwischen, wie funktioniert das ganz generell, unabhängig jetzt vom SQL-Server mit so klassischen relationalen Systemen und wie muss man vielleicht ein bisschen umdenken, wenn wir nicht mehr reden über Data at Rest, sondern Data in Motion. Data at Rest ist das, was ein klassisches relationales Datenbanksystem besonders gut kann. Also da liegen Daten in diesen Tabellen, in dieser Datenbank und dann kann ich eine Frage stellen. Ich kann aber relativ dynamisch diese Frage anpassen und bekomme immer wieder eine Antwort. In dem Moment, wo ich die Frage abschicke, ist aber eigentlich der Datenbestand quasi kurz fix. Dann rennt meine Frage dahin, in diesem Fall, wie viele rote Autos stehen auf diesem Parkplatz. Da wird also quasi ganz kurz dieser Parkplatz abgesperrt. Ich renne über den Parkplatz, zähle die roten Autos, sperre wieder auf und sage 20 rote Autos. Das ist die Art und Weise, wie ein solches SQL-Statement quasi von dieser Engine übersetzt wird. Wenn ich jetzt aber diese Fragestellung ändere und wir reden nicht mehr über einen Parkplatz, sondern wir reden über eine Straße hier draußen und ich frage, okay, wie viele rote Autos sind denn in den letzten 60 Minuten auf dieser Straße vorbeigefahren? Und ich würde die gleiche Herangehensweise wählen, den gleichen Ansatz wählen. Was müsste ich tun? Ich müsste einen Parkplatz bauen, neben dieser Straße, mich da mit der Kelle hinstellen und wann immer ein rotes Auto kommt, das auf den Parkplatz winken. Nach 60 Minuten würde ich das erste Mal den Parkplatz absperren, drüber rennen, rote Autos zählen, den ersten wieder fahren lassen vielleicht und dann die nächsten rauswinken. Das könnte zwei Effekte haben. Entweder es werden keine roten Autos mehr verkauft oder aber rote Autofahrer wären nicht meine besten Freunde. Auf jeden Fall würde wahrscheinlich keiner mehr diese Straße benutzen, an der ich da meinen Parkplatz hingebaut habe, um auf diese Art und Weise diese Frage zu beantworten. Und daran sehen wir schon, dass das eigentlich für so einen fließenden Strom an Informationen nicht geeignet ist. Ist ja auch nicht so, ne? Steht ja auf der Autobahn kein Parkplatz, sondern stehen nur diese wunderbaren Mautbrücken, die also irgendwie ein bisschen anders funktionieren müssen. Jetzt weiß ich nicht genau, ob die Mautbrücken überhaupt inzwischen gut funktionieren, aber die Herangehensweise, diese hier, ist auf jeden Fall keine großartige Lösung. Ja, also wenn ich versuche, diese Fragestellung für wie viele Autos fahren denn da jetzt vorbei, so zu beantworten, wie ich das vorher für Data at Rest gemacht habe, dann bin ich irgendwie auf dem Holzweg. Was ich stattdessen tun kann ist, und das ist dann sozusagen dieses Streaming Data Paradigm in a nutshell, ich kann hergehen und eine Engine bereitstellen, die eben neben dieser Straße steht, diese Straße beobachtet und die Fragestellung aber bereits kennt, die deswegen auch genau weiß, was sie tun muss, um die richtigen Antworten auf die Fragestellung immer wieder auszuliefern, nämlich wieder eigentlich als Datenstrom. Ja? Das heißt also, diese Engine steht da, die roten Autos fahren vorbei, zählt die roten Autos und wenn ich weiß, ich soll nach 60 Minuten eine Antwort ausliefern, dann weiß ich auch, nach 60 Minuten sage ich mal, wie viele rote Autos vorbeigekommen sind. Und ich kann aber auch diese ersten roten Autos dann schon wieder vergessen, weil ich immer nur nach den letzten 60 Minuten gefragt werde. Und so kann diese Engine skalieren und arbeiten. Bedeutet, die krasse Änderung ist, jetzt ist es so, dass meine Abfrage eigentlich fix ist. Man merkt in solchen Projekten auch ganz, ganz schnell, der meiste Grips muss in das Formulieren der richtigen Frage fließen. Denn wenn diese Frage einmal gestellt ist, natürlich kann ich die irgendwie irgendwann wieder ändern. Aber bei den meisten Lösungen ist es halt so, ich deploye dann diese Abfrage und dann läuft diese Engine. Und dann kann ich nicht on the fly mal noch schnell eine kleine Änderung an der Abfrage machen, sondern was ich üblicherweise dann tun müsste, um die Abfrage zu ändern, ist diese Engine wieder stoppen, die Abfrage verändern, die Abfrage wieder deployen und die Engine wieder starten. Welche Szenarien will man damit überhaupt adressieren? Also warum könnte das überhaupt jetzt auch für alle, die jetzt hier im Raum sich gerade befinden, spannend sein? Naja, das hier sind so ein bisschen die offensichtlichen. Wenn man da aber ein bisschen genauer reinschaut, dann ist es beim Thema Clickstream-Analyse so, dass es vielleicht tatsächlich nicht nur für die ganz großen Webseiten interessant ist, noch besser mitzubekommen, wie navigiert denn gerade der Anwender auf meiner Webseite und kann ich nicht dynamisch vielleicht passend für diesen einzelnen Anwender die richtigen Inhalte ausliefern, sodass er noch mehr kauft oder noch länger auf meiner Seite verweilt, sondern auch beim Thema Software-Ergonomie grundsätzlich kann das eine Rolle spielen, wenn man sich Gedanken darüber macht, kann ich nicht interagieren mit diesem Anwender und noch besser in Echtzeit feststellen, wie meine Software überhaupt bedient wird, daran vielleicht Muster erkennen und tatsächlich vielleicht sogar mein User-Interface anpassen, weil ich automatisch selbstständig erkenne, das ist ein erfahrener Anwender oder das ist ein nicht so erfahrener Anwender. Dem einen zeige ich vielleicht mehr Elemente auf einmal, dem anderen weniger. Also solche Szenarien sind absolut denkbar und auch dafür könnte man so eine Engine hernehmen. Ganz offensichtlich sind es dann natürlich aber auch diese größeren Themen, gerade im Kontext von IoT, was auch immer das jetzt wieder genau sein mag, spielt aber eine Rolle, dass da irgendwie ja Devices unterwegs sind, Maschinen, Geräte, Autos und deswegen häufig über dieses Connected-Car-Szenario gesprochen wird und das ist ja schon absolute Realität. Also viele Hersteller sind ja eigentlich schon so weit, dass wenn ich mir ein Auto des entsprechenden Herstellers kaufe, der Hersteller grundsätzlich eigentlich wissen kann, wo ich gerade unterwegs bin, mit welcher Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Das kann natürlich auch unter Umständen mal negative Konsequenzen haben, aber grundsätzlich hilft das natürlich zum Beispiel bei der Verbesserung von Infrastruktur. Also wenn man mehr Informationen darüber hat, wo fahren eigentlich welche Autos lang, wo gibt es regelmäßig Stau und so weiter und so fort. Aber auch dieses Notfallszenario, also das Auto erkennt automatisch selbstständig, dass ich vielleicht im Wald von der Straße abgekommen bin, gegen einen Baum geprallt bin und da jetzt vielleicht Hilfe benötige. Und ich muss eben nicht 2 Stunden warten, bis vielleicht das nächste Auto vorbeikommt, sondern der Rettungsdienst wird automatisch benachrichtigt und vielleicht kann mir noch besser geholfen werden als erst 2 Stunden später. Und dann sind es natürlich auch so Dinge wie, also zum einen im Smart-Home-Bereich, aber jetzt auch gerade wieder Industrie gesprochen. Ich meine, bei uns ist es auch so, ne? Man hat so ein Badge, um überhaupt das Firmengelände betreten zu können. Der öffnet mir auch bestimmte Türen und bestimmte nicht. All diese Informationen sind ja schon ganz gut. Wenn ich jetzt aber auch noch erkennen könnte, dass da kein Missbrauch stattfindet, nämlich, dass ich durch das eine Tor das Werksgelände betrete und nur eine halbe Minute später durch das andere Tor, was eigentlich nicht möglich ist, dass das eben auch nicht funktionieren würde, dass meine geklaute, geskimmte Karte an diesem zweiten Tor gar nicht erst funktionieren würde. Ja? Und das sind nur einige. Was mir immer wichtig ist, ist, das kann man gerne als Anstoß nehmen, um dann aber wirklich auch mal für sich in ganz kleinen Elementen anzufangen, zu überlegen, wo im eigenen Kontext könnte man so einen kleinen ersten Schritt mal tun. Denn was ich auch immer sehe, ist, gerade bei IoT-Szenarien wird häufig so über dieses allumfassende große Ding gesprochen. Und es ist aus meiner Sicht absolut wertvoll, groß zu denken, aber es ist ganz, ganz wichtig, klein anzufangen. Ich glaube, die erfolgreichsten Projekte sind die, wo man sich einen ganz kleinen Bereich, ganz kleines Element rausgepickt hat. Jetzt löst sich das Mikrofon auf. Und dann einfach mal eine kleine Lösung umgesetzt hat, die aber sofort einen Business-Mehrwert gebracht hat. Und da sind manchmal, das sind wirklich kleine Elemente und es gibt sogar Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, mit Kunden gemeinsam, die haben von Technik nicht viel oder von Technologie nicht besonders viel Ahnung, aber die haben viel Ahnung davon, mit einem Kunden gemeinsam zu ermitteln, wo liegen Potenziale, wo im Kundenkontext gibt es so ein kleines Projektchen, was man einfach mal umsetzen kann. So. Ich komme nicht von Microsoft, aber wie man vielleicht auf der Startfolie auch schon gesehen hat, weil ich mich halt in dem Umfeld schon lange auch in der Community engagiere, bin ich seit 2010 Microsoft MVP, jetzt eben für die Data-Plattform. Und deswegen ist mein Demo-Environment jetzt auch das Microsoft-Umfeld. Also was hat Microsoft in der Tasche, um diesem Echtzeit- oder Near-Real-Time-Problem zu begegnen? Da gibt es eine Lösung, die ich nur kurz mal nochmal anreißen möchte und eine Lösung, die eben relativ neu immer noch ist und die wir deswegen dann ein bisschen ausführlicher uns anschauen und besprechen. CEP steht für Complex Event Processing. Viele nennen das heute schon gar nicht mehr so, aber das ist eigentlich so der klassische Begriff, der über all diesen Technologien und Systemen steht. Und Microsoft hat schon seit längerem interessanterweise lizenztechnisch mit SQL Server irgendwie verknüppelt, ein Produkt namens Stream Insight. Hat davon jemand schon mal gehört? Okay, übersichtlich. Nur so ungefähr 3 bis 4. Auf jeden Fall ist das eine Technologie, die so aussieht, dass es eine Engine ist, die wie gesagt eine SQL Server Lizenz braucht, mit SQL Server aber erstmal gar nichts im eigentlichen Sinne zu tun hat. Denn ich muss keinen SQL Server installieren, sondern ich würde einen solchen Stream Insight Server installieren. Und es ist nach wie vor die Microsoft Antwort für, ich brauche eine On-Prem-Lösung. Also dieses Public Cloud Ding ist ja nett, aber für uns irgendwie kommt es aktuell nicht oder noch nicht in Frage. Das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Dann gibt es immer noch eine Alternative. Da muss man sich um ein paar mehr Sachen kümmern. Und das sieht man jetzt hier, wenn man sieht, auch wie der Stack aufgebaut ist. Es basiert auf der CLR und die Tools, die ich verwende, um dagegen Lösungen zu entwickeln, sind ein Visual Studio und ein LinkPad unter Umständen. Das heißt, diese Abfragen, von denen ich gesprochen habe, also die, wo ich den Grips reinstecken muss, sind Link-Abfragen. Link steht für Language Integrated Query. Und es ist also quasi .NET-Code, den ich schreibe in meinem Visual Studio, um so eine Lösung zu entwickeln. Ja? Das Interessante daran ist, dass es genau aus dem Grund aus meiner Sicht eine sehr geringe Verbreitung nur gibt. Denn lizenztechnisch und installationstechnisch kommt das Ganze mit einem SQL-Server-Datenbankprodukt. Die Datenbankler können aber häufig kein C-Sharp und wollen auch kein Visual Studio aufmachen. Haben deswegen sich immer gefragt, was das jetzt eigentlich auf diesem Installationsmedium drauf macht, dieses komische Stream Insight. Und die .NET-Entwickler, die wissen gar nichts davon, dass es sowas überhaupt gibt. Also bis auf diese eine Ausnahme hier im Raum. Und zwar deswegen, weil es eben nicht mit Visual Studio ausgeliefert wird oder so, sondern weil es ein extra Download ist oder aber auf dem Installationsmedium von einem SQL-Server zu finden ist. Aus Zeitgründen habe ich mir heute gespart, das jetzt auch nochmal live anzugucken. Wer da nachher Fragen dazu hat, beziehungsweise sagt, ich würde das auch gern einmal kurz live sehen, einfach nach der Session ist, glaube ich, dann Mittagspause, kurz noch zu mir kommen, dann können wir das gerne nochmal kurz anschauen, wie da grundsätzlich so eine ganz einfache Demo-Lösung in Visual Studio aussieht, wo man mal so ein bisschen was sieht. Ja? Wichtiger war mir aber für heute dieses Thema Azure Stream Analytics, denn es ist nicht nur das neuere Produkt, sondern es ist auch tatsächlich ein bisschen eine andere technologische Basis, nämlich eine, die wirklich auch Cloud Scale kann. Der erste Ansatz von Microsoft war, glaube ich, tatsächlich, wir nehmen dieses Stream Insight und packen das irgendwie in die Cloud auf der gleichen technologischen Basis. Da hat man aber relativ schnell, glaube ich, festgestellt, dass das eben weder Cloud Scale ist, noch eigentlich das Programmiermodell, was die Leute da draußen gerne hätten. Denn normalerweise ist es halt eigentlich auch so, dass wenn man sagt, hey, schreib mir mal eine Abfrage auf Daten, dann sind viele sehr schnell bei SQL. Unabhängig davon, ob jetzt Microsoft-seitig oder woanders, aber so die Datenabfragesprache ist ganz, ganz häufig SQL. Und deswegen hat man dann auch sich noch ein bisschen mehr Zeit genommen, die zugrunde liegende Technologie verändert und das ganz neue Design, sodass man dann mit diesem Azure Stream Analytics Service als neuem Service kam, der ein Azure Service ist wie jeder andere Software-as-a-Service, wie jedes andere Software-as-a-Service-Angebot auch auf der Azure-Plattform. Und das heißt, ich kann das ganz normal auch über REST-Endpunkte ansprechen, kann dagegen auch ein bisschen programmieren, aber im Grunde genommen habe ich zunächst diese Experience, ich gehe auf dieses Azure-Portal, kann dort eben mein Management dieser Lösung machen und habe dann eben eine Complex Event Processing Engine in der Cloud, die geeignet ist, um Eventströme aus Applikationen, aus Telemetrie, aus Devices, aus Sensoren entgegenzunehmen, zu verarbeiten und zu prozessieren. Wir kommen gleich später noch auf ein Bild, wo man das nochmal ein bisschen genauer sieht. Häufig sind es so die gleichen Elemente, die man in so einer Gesamtinfrastruktur braucht, in so einer Gesamtinfrastruktur für verteilte Datenverarbeitungssysteme. Und deswegen habe ich Operatoren, die mir alle möglichen Sachen erlauben, nämlich Aggregation, Filtern und so weiter und so fort. Das sehen wir später noch etwas genauer. Häufig ist das die Grundlage dafür, dass ich überhaupt sowas bauen kann wie so ein Real-Time-Monitoring-Dashboard. Also irgendwas, wo dann eben schon vorverarbeitete Daten wieder visualisiert werden können für Endanwender, die damit interagieren sollen. Und dieser Endanwender ist heute vielleicht der Mensch, der vor einem Dashboard sitzt. Aber eigentlich ist der nächste Schritt ja dann zu sagen, naja, wenn ich Erkenntnisgewinn aus diesem Datenfluss habe, könnte das ja dazu führen, dass ich automatisch wieder irgendwelche Aktoren ansprechen will, die dann wieder drauf reagieren. Und dann sind wir auf jeden Fall in einem etwas komplexeren IoT-Szenario, wo dann Maschine mit Maschine spricht. Warum ist eigentlich dieses Twitter-Ding noch so beliebt? Naja, weil es eine einfache Möglichkeit ist, an einen relativ hochfrequenten Datenstrom zu kommen. Deswegen musste auch in diesem Slide-Deck wieder irgendwie was mit Twitter auftauchen. Das ist jetzt besonders spannend, aber für diejenigen, die vorher schon mal so versucht haben, so eine Link-Abfrage dagegen zu schreiben, beziehungsweise die gesagt haben, naja, wenn ich so was Einfaches machen möchte, wie Tweets pro Thema, pro Topic zählen, dann wäre es doch cool, wenn ich einfach sowas schreiben könnte. Und tatsächlich, für alle, die schon mal SQL oder TSQL geschrieben haben, sieht das aus wie was Altbekanntes, bis auf diesen neuen Operator Tumbling Window Und dieses Windowing-Konzept ist natürlich was ganz Elementares, weil wir reden ja jetzt über Datenströme und man hat das vorhin ja bei dieser Fragestellung auch schon gemerkt. Häufig gibt es dann bei der Fragestellung einen zeitlichen Bezug, denn ich interessiere mich für das Auftreten oder das Ausbleiben von bestimmten Ereignissen, Events in einem bestimmten Zeitraum. Das ist nicht bei allen Fragestellungen so, aber grundsätzlich kennen die Operatoren in diesen Complex Event Processing Engines das als absolut wichtiges Element und berücksichtigen diese Informationen darüber, wann Ereignisse aufgetreten sind, wann Daten angefallen sind. Auch darauf komme ich später noch mal ganz kurz zurück. So, das heißt also, wir können jetzt mit zwei ganz einfachen Zeilen Code, und das ist natürlich total die Lüge, weil wir könnten das ja einfach alles in eine Zeile schreiben, also mit einer ganz einfachen Zeile Code könnten wir jetzt Tweets zählen. Es gibt natürlich immer, wenn ich dann sage, ja, diese On-Premise-Lösung machen wir nicht, sondern wir machen jetzt heute mal wirklich diese Public-Cloud-Lösung, immer Leute, die auch sagen, ja, warum aber denn in der Public-Cloud und ich will das nicht. Habe ich ein gewisses Verständnis dafür, in vielen Szenarien aber gar nicht, denn was viele sich nicht bewusst machen ist, wenn ich doch über ein großes, verteiltes IoT-System rede, dann habe ich häufig Sensoren, Autos, was auch immer, irgendwelche Elemente, Mobilgeräte, Devices, die sich sowieso irgendwo weltweit verteilt bewegen und ihre Informationen sowieso schon übers Internet mir irgendwie zugänglich machen müssen. Das heißt, häufig sind diese Daten sowieso schon irgendwo in der Cloud unterwegs und natürlich geht es dann darum, das sicher zu machen, aber dieses Bring the Processing to the Data ist auch ganz wichtig, denn häufig wird es gar nicht nur ausreichen, dass man sich sowas anschaut wie Azure Stream Analytics, sondern dass man sogar direkt an den einzelnen Sensoren oder an den einzelnen Aufnahmegeräten vielleicht sogar schon die allererste Vorverarbeitung macht. Also selbst dort könnte man ja schon sowas machen wie die Signalrate ist mir zu hoch, die ich wirklich verarbeiten will, das reicht mir, wenn die etwas niedriger ist, also schick mir auch, wenn du es könntest, nicht jede Sekunde ein Signal, sondern schick mir alle 5 Sekunden den Durchschnitt dieser 5 Sekunden oder so. Das heißt, dort schon die erste Vorverarbeitung und dann in einem Cloud-Service wie Azure Stream Analytics dann wieder die Aggregation unterschiedlicher Sensoren zum Beispiel. Ja. Streamed Data ist auf jeden Fall sehr, sehr häufig sowieso schon nicht lokal und sowieso schon was in der Cloud irgendwo unterwegs ist, um überhaupt den Weg zu mir zu finden. Und umso mehr Verarbeitung ich also näher ranbringen kann, umso einfacher für die Lösung und umso besser skalierbar auch. Und das ist tatsächlich auch ein großer Unterschied zwischen einem Stream Insight Server oder der Verwendung von Azure Stream Analytics. Denn wenn ich mir einen Stream Insight Server installiere, betreibe ich ein weiteres Serversystem. Ich muss mich selber darum kümmern, dass das halt stabil und sicher betrieben wird. Ich muss mich selber um Skalierung kümmern und ich komme unter Umständen eben auch an Grenzen, die dann nicht mehr so einfach zu umgehen sind. Natürlich gibt es irgendwo auch bei Azure Stream Analytics eine Grenze, aber hier ist es tatsächlich dieses Cloud-Versprechen. Ich kann sehr schnell einfach mal ein bisschen mehr Power drauf geben, eine größere Verarbeitungsmenge erlauben, einfach über Skalierung, Schieberegler in der Cloud und habe dann die Möglichkeit, auch Szenarien sehr schnell eben nach oben zu skalieren, wo ich am Anfang vielleicht gar nicht absehen konnte, dass ich so ein Volumen an Informationen haben werde. Und zu diesem Volumen, da komme ich gleich auch nochmal ganz kurz. Das ist das eine Bild, was ich meinte. Eine End-to-End-Architektur für solche Szenarien sieht eigentlich immer so aus oder so ähnlich. Denn hier müssen nicht zwangsweise Technologien stehen, auch wenn das hier schon der Fall ist. Aber eigentlich ist das grundlegende Bild. Und Sie brauchen normalerweise in so einer Gesamtarchitektur in allen Bereichen irgendwelche Technologien oder Elemente, damit Sie eine komplette Lösung bauen können. Das klingt banal, ist es aber insofern nicht, weil man eben da wirklich mal schauen muss, wo habe ich denn schon was in dem Technologie-Stack, den ich aktuell verwende und wo vielleicht fehlt mir noch ein Element. Und dann eben, um die Auswahl zu treffen, welches Element könnte ich da passend mit hereinnehmen, damit ich so eine End-to-End-Story auch darstellen kann. Es geht also immer los mit irgendwelchen Datenquellen, dann muss ich Daten einsammeln. Das ist hier eben auch schon, könnte man eben noch aufsplitten in, ich habe vielleicht erstmal so einen kleinen Proxy vorgeschaltet, der lokal schon mal Daten einsammelt und mir dann weiterschickt. Aber auf jeden Fall müssen die Daten irgendwann in meinen Verarbeitungsprozess und in meinen Analyseprozess kommen. Und daraus werden sie dann wieder zum einen ausgeliefert, da könnte aber auch stehen, abgelegt, gespeichert, ja. Denn häufig macht man beides. Ne? Man liefert die irgendwohin aus, wo sie dann direkt irgendwie konsumierbar sind. Manchmal legt man sie aber auch noch irgendwo in einer Art Archiv zeitgleich, wo man sie dann für die Langzeitarchivierung einfach aufbewahren möchte, diese Informationen. Da können wir relativ schnell drüber gehen, weil das hatte ich schon erzählt. Das haben Sie dann später nochmal als Referenz. Die Kundensicht auf Azure Stream Analytics ist einfach, ich beschreibe einen Job, da steht meine Fragestellung drin, dann starte ich diesen Job und dann läuft er. Dann kann ich den monitoren, aber ich kann wenig verändern an der Fragestellung. Wenn ich das tun möchte, muss ich ihn stoppen, dann kann ich ihn wieder bearbeiten, kann ihn wieder starten. Ja, das hatte ich vorhin schon grob erwähnt. Und jetzt begeben wir uns mal ganz kurz ins Azure-Portal. Ich nehme an, die meisten haben das jetzt schon gesehen, weil auch die Olivia das sicher schon mal gezeigt hat, oder? Irgendjemand, der noch kein Azure-Portal gesehen hat? Dann passiert es jetzt. Wir begeben uns mal hier in ein Azure-Portal. Und zwar kommt da auch häufiger die Fragestellung alt oder neu. Ich bin immer noch ganz gerne im Alten unterwegs. Es gibt aber ja auch Sachen, die gehen nur noch mit dem Neuen. Und über kurz oder lang hoffe ich, dass dann alles mal im Neuen gut funktioniert und man dann vielleicht auch mit dem Neuen sinnvoll arbeiten kann. Man sieht, ich habe hier so ein bisschen mehr Zeug schon deployed irgendwie. Und die Bereiche, die jetzt eine Rolle spielen, sind eigentlich zwei Bereiche. Und das wollte ich jetzt, das ist wirklich eine Quick-Tour im Azure-Portal. Also so sieht es aus. Hier sind die verschiedenen Services, die es so gibt. Das heißt, wir haben Web-Apps, virtuelle Computer. Das ist eigentlich klassisch Infrastructure as a Service. Ich sage hier, gib mir eine neue Maschine. Und dann kann ich da beliebige Maschinen deployen, auch in unterschiedlichsten Betriebssystemen und Größen und Applikationen teilweise aus der Galerie direkt mit vorinstalliert. Also wer heute jetzt sich einen SQL Server 2016 CDP3, die aktuellste CDP, gerne mal anschauen will, in 10 Minuten ist die Maschine da oder in einer Viertelstunde. Ja, also einfach aus der Galerie auswählen, ah, hier SQL Server 2016, fahren wir die Maschine hoch und dann kann man da sehr schnell auch mal ein bisschen mit rumspielen. Die Services, die dann für uns jetzt heute wichtig sind, Machine Learning war gerade, glaube ich, bei der Olivia vorher dran. Wir brauchen, um da die Daten überhaupt da erstmal entgegenzunehmen, ein Element aus dem Service Bus. Das heißt, hier im Bereich Service Bus, da gibt es sogenannte Event Hubs. Und das ist die eine Hauptmöglichkeit, und da habe ich gleich auch noch ein paar Folien dazu, wie man in sehr großer Anzahl und Geschwindigkeit Events entgegennehmen kann. Dafür genau ist diese Technologie gedacht. Es ist heute nicht Kernelement des Vortrages, sondern es ist wirklich nur, das ist das Element, was man braucht. Und ich werde nachher zeigen, welche ich davon habe und wie man die verwendet. Im Grunde genommen passiert aber an der Stelle auch nichts, außer da fließen die Events zunächst mal hinein und in meinem Fall heute in der Demo auch wieder hinaus, auf dem gleichen Wege. Ja? Und dann das Element, was wir nachher noch ein bisschen intensiver betrachten, ist dieses mit diesem wunderbaren Symbol, nämlich Stream Analytics. Da werden wir nachher in der Live-Demo auch einen kompletten Job neu beschreiben. Ja. Das heißt, das werden wir dann auf jeden Fall nochmal etwas ausführlicher sehen. Was ich jetzt schon mal machen werde, ist, mich hier auch noch auf eine Maschine zu verbinden. Denn alles Weitere machen wir dann dort. So. Event Hub, den Begriff kennen wir jetzt schon, ist tatsächlich eben die Technologie, und jetzt kommen wir zu meinem kleinen Rechenbeispiel, die helfen kann, wenn man gar nicht auf dem Schirm hatte, wie schnell plötzlich diese Menge und Anzahl an Signalen, die ich entgegennehmen möchte, explodieren kann. Und ich habe hier ein sehr einfaches Mathebeispiel gewählt. Es ist eine sehr kleine Anzahl. Jeder von Ihnen kann selbst bewerten, ob es nicht realistischer gewesen wäre, hier viel größere Zahlen anzunehmen. Aber selbst wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass in einem produzierenden Unternehmen bestimmte Maschinen verwendet werden, die 5 Sensoren pro Maschine haben, welche jede Sekunde ein Signal liefern, dann habe ich eben 300 Signale pro Minute. Hätte ich 6 Maschinen in einer Produktionsstraße und 4 Produktionsstraßen in meinem Werk, dann bin ich so ungefähr bei 432.000 Signalen pro Stunde. Auch diese Zahl ist jetzt für viele noch nicht schockierend. Der Witz ist aber, ich komme selber ja aus so einem Manufacturing-Unternehmen und wir haben eben nicht einen Produktionsstandort, wo wir hier so 4 Produktionsstraßen hätten, sondern wir haben weltweit eben ein paar mehr Produktionsstandorte. Und wenn ich einfach nur mal jetzt 30 Produktionsstandorte annehme, dann sind wir schon bei fast 13 Millionen Events, die ich pro Stunde verarbeiten muss, und das unter Umständen eben concurrent. Und auch das ist noch eine relativ kleine Zahl. Macht aber hoffentlich deutlich, wenn ich dafür meine Infrastruktur vorbereiten muss und vielleicht das für eine Lösung mache, die für so ein Unternehmen wieder wie das, wo ich arbeite, gebaut sein soll, dann kann das da ganz schnell mal passieren, dass da zack, 3 neue Standorte da plötzlich da sind, weil man ein Unternehmen gekauft hat. Und wenn ich auch die wieder schnell integrieren möchte, dann habe ich vielleicht bei der Annahme und im Aufbau meiner Infrastruktur, also bei der Annahme, wofür die Infrastruktur ausgelegt sein muss, eine Fehlentscheidung getroffen. Deswegen gibt es neben Azure Stream Analytics speziell für diese Entgegennahme von wirklich einer großen Menge an Signalen, nämlich Millions of Sources mit hohen Datenraten in einer nahezu Echtzeitverarbeitung, dieses Funnel-In-Element in Azure, und das ist eben Event Hub, der genau darauf ausgelegt ist. Neben Event Hub gibt es jetzt auch noch diesen IoT Hub. Ja, wer das vielleicht schon gehört hat, ist ein ganz neues Element so im Azure Stack, wäre dann unter Umständen noch eine weitere Alternative. So, bevor wir jetzt gleich in die Demo kommen, ganz kurz noch ein bisschen was zu dieser eigentlichen Abfragesprache, wo ich dann meine Fragestellung formulieren kann, um hinterher auch richtige Ergebnisse zu bekommen. Wir haben schon gesehen, dass die relativ SQL-ähnlich aussieht, das heißt, wir schreiben eigentlich SQL. Für viele ist das tatsächlich, glaube ich, eine deutliche Vereinfachung, weil damit die Abfragen einfacher zu schreiben sind, mit relativ vielen bekannten Elementen und das dann auch über unterschiedliche Daten hinweg. Denn ich kann natürlich auch Referenzdaten irgendwie zu meinem Datenstrom hinzunehmen wollen und alle Daten, die ich in Stream Analytics verarbeiten kann, kann ich dann unified abfragen. Also das heißt, ich muss jetzt nicht 2 Abfragen schreiben, sondern ich muss nur dafür sorgen, dass alle Daten, die ich brauche, auch wenn sie relativ statisch und eben nicht eventstrommäßig sind, dass die mir dann in Stream Analytics zur Verfügung stehen, und dann kann ich mit einer Abfrage einen Join herstellen zwischen diesem Strom und den Referenzdaten, die eher statisch gelagert sind. Über diesen zeitlichen Bezug habe ich mich auch schon ausgelassen. Es ist eigentlich ein absolutes Standardelement, was Sie normalerweise in fast allen Abfragen brauchen. Deswegen sollten natürlich alle Operatoren, die diese Engine oder diese Technologie bereitstellt, jetzt auch davon wissen, diesen temporären Aspekt berücksichtigen und, falls erforderlich, auch verwenden. Und das ist natürlich auch gegeben. All die Operatoren, die einen zeitlichen Bezug kennen oder verwenden sollen, sind natürlich dazu in der Lage. Und da sind wir schon bei Operatoren. Viele sind eben eingebaut, eigentlich alle, die man so üblicherweise braucht, um dann verschiedene Fragestellungen beantworten zu können. Und Fragestellungen kann man immer dann beantworten, wenn uns auch noch klar ist, wie sehen diese Elemente aus, die durch diese Engine durchfließen. Diese Elemente sehen eigentlich immer so aus. Das heißt, aus diesen eigentlichen Informationen, die da natürlich durchfließen, wird immer ein Event. Und ein Event ist dadurch gekennzeichnet, dass es auch noch einen Timestamp hat. Diesen Timestamp, den kann ich selber setzen, indem ich zum Beispiel sage, hier diese Entry Time möchte ich als Timestamp auf dieses Event draufsetzen. Wäre der manuelle Weg. Ich kann aber auch das mir sparen und sagen, ein Event tritt immer dann ein, wenn das Event oder wenn Daten in der Engine auftauchen. Dann packt die Engine halt selber einen Zeitstempel drauf, zu dem Zeitpunkt, wenn die Daten dort angekommen sind. Der Strom auf jeden Fall, der durchfließt und mit dem ich dann arbeiten kann und gegen den ich Fragen formulieren kann, sieht immer so aus, dass ich auch hier wieder immer einen zeitlichen Bezug habe. Es gibt keine Events, die durch die Engine fließen, die keinen Zeitstempel hätten. Und jetzt zur Beispielarchitektur für das, was ich als Demo-Szenario für heute mitgebracht habe und gleich gerne noch live zeigen möchte. Das Szenario ist eine Mautstation mit unterschiedlichen Mautboxen, wo Autos reinfahren können. Die Daten von dort fließen dann über Event Hub in mein Stream Analytics. Dort werde ich dann eine Abfrage formulieren und auch wieder einen Output-Datenstrom generieren im JSON-Format, der wieder in einen Event Hub rausfließt. Das muss man nicht mehr so machen, sage ich dann auch in der Demo noch zwei, drei Sätze dazu. Aber als ich die Demo zusammen mit Marcel Tilly gebaut habe, da war das so ungefähr das, was man gemacht hätte. Da oben drauf gibt es einen Webservice, der diese Events entgegennimmt, also der ein Consumer ist auf diesem Event Hub und der dann über Signal A das Ganze rausschiebt, sodass wir ein Live-Dashboard dann auch noch sehen werden, wo die Daten hoffentlich am Ende wieder ankommen und dann auch visualisiert werden können. Und damit ist es Demo-Zeit. Vorausgesetzt, es gibt nicht akut noch Fragen. Keine Fragen? Gut. Dann zur Demo. Dafür begeben wir uns mal hier auf diese Maschine, machen auch hier nochmal ein Managementportal auf. Ja, genau. Und in diesem Managementportal begeben wir uns jetzt mal in eine Subscription, die für diese Demo gedacht ist. Da sind dann jetzt schon verschiedene Event-Hub-Elemente angelegt. Die gehen wir einfach nur kurz durch, damit Sie mal gesehen haben und dass ich nicht einen Teil der Lösung quasi verschwiegen habe. Im Bereich Service Bus, also gibt es jetzt hier einen sogenannten Service Bus Namespace. Der heißt in unserem Fall Toll Collect und hat verschiedene Event Hubs drin. Ich glaube, da sind aktuell 4 drin. Wir werden es gleich sehen. Eigentlich interessieren uns davon aber nur 3. Diesen Audio Input oben, den kann man mal vergessen. Wir haben hier einen Toll Enter. Das habe ich nämlich gerade noch verschwiegen. Es gibt einen Sensor an der Stelle, wo ein Auto in die Mautbox reinfährt. Toll Enter. Es gibt einen weiteren Sensor an der Stelle, wo das Auto dann wieder aus dieser Mautbox rausfährt. Toll Exit. Und es gibt dann zum Schluss noch einen weiteren Event Hub, Toll Output, für unser Ergebnis nachher. Ja, also da rein fließt dann das Ergebnis nach meinem Azure Stream Analytics Job. Eine Frage. Ich glaube, das funktioniert nur bedingt, aber wir können natürlich hier mal, wir können natürlich Folgendes machen. Wir können natürlich hier vielleicht sowas machen. Besser? Gut, auf die wollte ich jetzt eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel näher eingehen. Das heißt also, es gibt jetzt hier dieses Element und das könnte man dann auch konfigurieren. Das ist eben wieder Skalierungsfaktor. In diesem Konfigurationsbereich kann ich nämlich sagen, wie viele Partitionen es geben soll. Und über diesen Partition Count könnte ich dann eben mehr oder weniger Partitionen haben. Und ich kann hier auch dann noch einstellen, ist dieser Event Hub überhaupt aktiv und wie lange bleiben Nachrichten da drin. Denn nicht automatisch dadurch, dass irgendjemand jetzt eine Nachricht bereits konsumiert hat, wird die Nachricht hier auch draus verschwinden. Denn es könnte ja sein, dass es mehrere Interessenten gibt, die gerne was da rausholen würden. Das ist also auch was man berücksichtigen muss. Übrigens bei all diesen nachrichtenbasierten Systemen muss man sich Gedanken darüber machen, wann sind wo, wie, welche Nachrichten noch vorhanden, wie lange will ich die da haben, wann werden die deaktiviert bzw. auch einer Queue entnommen und stehen dann dort nicht mehr zur Verfügung. Das ist aber ein ganz allgemeines Thema, was jetzt mit dem Spezialthema von heute wenig zu tun hat, sondern ein ganz allgemeines Thema ist, wenn man sich Gedanken darüber macht, wo fließen Daten hin und wie sichere ich mich auch für den Fall ab, dass vielleicht mal irgendwo eine Verbindung nicht existiert und ich dann hinterher trotzdem noch in der Lage sein möchte, an bestimmte Informationen dranzukommen. So, damit in den eigentlichen Bereich, wo wir uns heute tummeln, nämlich Stream Analytics. Und hier ist es so, dass wir jetzt mal einen neuen Stream Analytics Job anlegen. Dafür machen wir einen Quick Create, nennen den Job dann einfach mal Smart Data Developer Konferenz. 15 vielleicht, so irgendwie. Machen das Ganze in Westeuropa. Und in Westeuropa sollte jetzt hier auch schon ein Storage-Account existieren. So ist es auch. Das heißt, den verwende ich einfach wieder. Auch das ist eigentlich nur eine Randinformation, denn der dient nicht dafür, dort jetzt diese Daten hinzupacken zur Verarbeitung, sondern dort wird einfach nur das Logging abgelegt und das Monitoring. Also dort finde ich hinterher meine Logs darüber, wie der Job gelaufen ist und kann dann hinterher auf diese Dateien wieder zugreifen, um zu analysieren und mein Operations-Monitoring quasi darauf aufzubauen. So, wir bauen also einen neuen Stream Analytics Job und das geht üblicherweise noch verhältnismäßig schnell, da ist er schon. Der sieht dann immer so aus, wie ich es vorhin eigentlich auch schon mal kurz beschrieben habe, denn ich brauche Daten, die reinkommen. Das sind meine Inputs. Ich brauche einen Ausgang, mindestens einen, das ist mein Output. Und ich werde zwischendrin auf diesen Datenstrom eine Abfrage formulieren, um dann hinterher einen aggregierten Output zu bekommen. Unsere Inputs haben wir gerade schon kennengelernt. Das sind nämlich diese Datenströme jetzt aus meinem Event Hub. Und wie man jetzt sieht, ist es jetzt hier ein neues Element mit dem IoT Hub hinzugekommen, welcher sich noch im Preview befindet. Und es gibt noch die Möglichkeit, Blob Storage auszuwählen. Das wäre im Prinzip die Stelle, wo ich Referenzdaten hinlegen könnte, um die von dort zu konsumieren. Ja? Das sind im Moment die Wege hinein in mein Stream Analytics. Wir wählen Event Hub aus, nennen das dann mal Entry Stream, wählen den Event Hub der aktuellen Subscription, diesen Service Bus Namespace, da drin den Toll Enter und damit geht es weiter. Das Ganze ist CSV, Komma separiert, passt. Okay. Und wir brauchen noch einen weiteren Input, wieder einen Datenstrom, wieder ein Event Hub, der heißt jetzt Exit Stream. Dann verwenden wir da diesen wieder. In dem Fall ist es unser Toll Exit. Auch das wieder CSV. Hervorragend.
Ist das CSV jetzt, dass ich das konsumieren möchte? Oder?
Also das ist jetzt in dem Moment das Format, wie die Daten da reinfließen. Deswegen also gibt es dort im Grunde genommen im Moment die Auswahl CSV, JSON oder Afro, weil gerade Afro ist so ein vielleicht nicht jedem bekanntes Format, was aber in solchen Szenarien häufig ein beliebtes ist, weil es noch kompakter ist. Das sind im Moment die Alternativen, die ich habe und das ist jetzt einfach nur, weil meine Demo so gebaut ist. Also
die Frage ist eher, könnte jemand anders jetzt gleichzeitig JSON konsumieren vom gleichen Event?
Wenn das Element dort nicht als JSON ankommt, kann der das auch nicht als JSON konsumieren. Ich muss schon das Format kennen, in dem die Daten dorthin fließen. Die Verbindung wurde getrennt. Das ist aber ganz schlecht. Aber die Verbindung ist schon wieder da. Genau, das heißt, ich muss mir da vorher ein bisschen Gedanken darüber machen und das werde ich mir jetzt gleich aus Zeitgründen sparen, aber eigentlich ist es so, dass ich auch einen Testmechanismus habe. Ich kann nämlich eine Datei nehmen, die diese Input-Daten enthält Das ist aber im Moment noch nicht ganz so, wie ich es mir vorstellen würde. Denn es ist noch ein bisschen tricky, das zu machen. Und eigentlich muss man es meistens so, oder habe ich es immer so gemacht, dass ich mir tatsächlich die Daten immer als JSON irgendwo nochmal hingespeichert habe. Und das dann, um das dann dagegen testen zu können, dass aber im JSON eigentlich die richtigen Informationen drin enthalten sind, damit meine Abfrage hinterher funktioniert. Also das ist eigentlich nur zum Checken, dass nicht nur die Abfrage Syntax stimmt, sondern dass tatsächlich damit auch was Vernünftiges bei den erwarteten Daten rauskommt. Weil was wir gleich auch noch sehen werden, ist, der Schritt, der eigentlich quasi am längsten dauert, ist dieses Deployen und diesen Job starten. Und deswegen will ich natürlich vorher mal gucken, ob überhaupt grundsätzlich die Abfrage ein Ergebnis liefert. Ja. So, da haben wir jetzt hier Entry Stream, Exit Stream. Wunderbar, wir brauchen noch schnell einen Output. Bin ich noch verbunden oder bin ich nicht mehr verbunden? Who knows, ne? Wir brauchen noch einen Output. So, ein Output. Und zwar sieht man jetzt hier, warum ich gesagt habe, naja, mit dem Event Hub jetzt raus ist nicht zwangsweise der richtige Weg, weil hier hat sich richtig viel getan, so in den letzten Wochen und Monaten. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wo ich die Daten hinterher wieder hinschieben kann. Und eine ganz einfache Möglichkeit, theoretisch auch ein Dashboard zu erreichen, ist, ich schiebe es direkt in Power BI. Auch das ist noch im Preview, aber Power BI, wer das nicht kennt, ist ja genau dafür geeignet, dort Dashboards zu bauen. Und wenn ich dann dort eine Visualisierung drauf ziehe und als Datenquelle hinterher einfach das verbinde, was entsteht, wenn ich hier Power BI anklicke, dann entsteht nämlich automatisch eine neue Datenquelle in meinem Power BI, dann wird dort in Echtzeit auch visualisiert oder also near real-time visualisiert, sodass ich dann auch dort schon ein real-time Dashboard bekommen kann. Wir haben später angefangen, deswegen mache ich noch ein bisschen. Ne? Auch wenn die schon klatschen. So, wir verwenden aber, wie gesagt, jetzt auch hier wieder einen Event-Hub. Und nennen den einfach mal Output. Da sind wir unkreativ. Verwenden trotzdem den hier. Und was ich jetzt ausgebe, ist dann spaßenshalber nämlich mal JSON. Also wir nehmen toll Output. Das passt alles. Wir verwenden JSON. Und ich will das aber als Array und nicht line separated. So. Damit hätten wir das auch fertig. Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist nur unsere Abfrage. Wie gesagt, Abfrage ist das Element, wo man normalerweise den meisten Scripts reinstecken muss. Ich habe natürlich jetzt eine kleine Demo-Abfrage schon quasi im Kopf, die wir jetzt hier mal ausführen wollen. Was man sieht ist, da ja jetzt steht into your output alias, ich hätte inzwischen die Möglichkeit auch an mehrere Outputs das Ergebnis meiner Abfrage zu schicken. Machen wir jetzt aber mal nicht, sondern wir machen das so, dass wir hier mal selektieren und zwar die Toll-ID und einen Count. Was man auch sieht, manchmal, wenn das Netz gut genug ist, habe ich hier durchaus auch IntelliSense. Das ist ganz nett. Und eine nur halbstabile Verbindung gerade. So. Dann wollten wir das Ganze haben aus meinem Entry-Stream. So genannt, so, Entry Stream. Jetzt könnte ich das noch selber timestampen, mache ich nicht, sondern was ich jetzt nur noch mache ist, ich möchte das Ganze natürlich jetzt gruppieren und gruppieren muss man auch immer dann, wenn man ein Window, ein Zeitfenster verwenden möchte. Das heißt, wir verwenden jetzt hier dieses Hopping Window. Da kommt IntelliSense. Und dann gebe ich an, ein Hopping-Window wollen wir haben im Sekundenbereich. Und zwar wollen wir immer die letzten 10 Sekunden angucken, wollen aber alle 2 Sekunden ein Output haben. Also alle 2 Sekunden möchte ich gerne ein Ergebnis haben von den letzten 10 Sekunden.
Könnte ich hier auch weitere Gruppierungselemente auch angeben? Wie zum Beispiel, ich möchte nur RKWs über 7,5 Tonnen.
Ja, Das wäre dann keine Gruppierung, sondern wäre eine Werbedingung, die ich zusätzlich noch formulieren könnte, um meinen Output einzuschränken, dass ich zum Beispiel nur informiert werden möchte, wenn irgendwie ein bestimmtes Ergebnis sich dann ergibt. Ja?
Aber Gruppierung könnte ich auch, dass ich die Ergebnisse sowohl unten, unter als auch über 7,5 Stunden haben möchte.
Ja, absolut. Machen wir ja hier auch, ich gruppiere ja zusätzlich noch nach Toll-ID. Also ich möchte ja pro einzelne Mautbox jetzt ein Ergebnis bekommen. So, das wäre mal diese Abfrage gewesen. Die würde ich jetzt eigentlich gerne speichern. Speichern. Ja, speichern. Okay, so. Und damit sind wir dann eigentlich im Grunde genommen quasi fertig. Das heißt, jetzt kann ich diesen Job starten. Ich vertraue einfach nämlich mal darauf, dass ich alles richtig gemacht habe. Dann kann ich noch auswählen, soll der jetzt sofort starten oder soll der zu einer bestimmten Uhrzeit starten. In dem Fall soll er jetzt mal sofort starten. Und wie gesagt, das ist eigentlich das Einzige, was dann unter Umständen auch mal ein bisschen länger dauern kann. Deswegen könnten wir uns dort in der Zwischenzeit jetzt, und das mache ich jetzt mal vielleicht hier sogar von der Maschine, vielleicht ist das ja etwas schneller alles hier, warum auch immer. Kann ich dann nämlich hergehen und schon mal unser Dashboard aufmachen. Das heißt, hier gibt es eine kleine Web-App und da läuft dann hoffentlich ein Dashboard. In der Zwischenzeit gucken wir mal, was hier passiert ist. Der ist hier noch fleißig am Tun. Das heißt, wir können aber auch hierher gehen und schon mal ein Visual Studio aufmachen. So, hier sehen wir das Dashboard. Man sieht auch, dass man noch nichts sieht. Ja, also hier relativ simpel. Da läuft einfach so eine Visualisierung. Und jetzt gehen wir hier auf diese Visual Studio Lösung. In der Hoffnung, dass mich das System hier noch ein bisschen mag. Und auch das ist wieder sehr klein, ich weiß. Es ist aber auch gar nicht so entscheidend, jetzt zu lesen, was da steht. Sondern ich starte das einfach nur mal an. Bevor ich aber das tue, sage ich nochmal ganz kurz, welche Elemente sich grundsätzlich da drin befinden. Da befindet sich drin ein Event Producer. Das heißt, irgend so eine Engine, die jetzt mir diese Autos simuliert, ja, fake-mäßig. Dann gibt es einen Event Consumer. Das ist dieses Element, was ich vorhin auch auf der Folie hatte und angesprochen habe. Also da wird hinterher das Ergebnis wieder entgegengenommen, bevor es dann über ein Signal A quasi wieder an meine Visualisierungs-Dashboard, was ich ja gerade schon offen hatte, gepusht wird. Okay? Das ist eigentlich alles, was sich hier drin befindet. Wenn wir dann diese Lösung hier starten, kriegen wir also zwei Konsolenfenster, nämlich eins, was Daten dahin sendet und eins, was hoffentlich hinterher, sobald dieser Job läuft, jetzt auch Nachrichten bekommt. Das heißt, jetzt sollten wir hier demnächst was bekommen und da geht es auch schon los. Daten kommen an, die werden visualisiert und leider ist was, weil gerade irgendwie die Stabilität nicht ganz gegeben ist für die Maschine, wo jetzt mein Generierer drauf ist. Ne? Also da gibt es ja gerade irgendwie manchmal so ein bisschen Verbindungsgezappel. Deswegen ist das jetzt vielleicht nicht ganz so, wie es normalerweise aussieht. Aber jetzt sehen wir, es stabilisiert sich ein bisschen und jetzt kann ich darüber monitoren. Ja? Und das ist eigentlich auch für mich immer die wichtige Komponente, tatsächlich auch dieses Dashboard zu zeigen. Weil ich glaube, das ist das Element, womit ich auch einem Entscheider hinterher klar machen kann, warum man in eine solche Lösung investieren sollte. Was auch immer jetzt gerade passiert ist. Ja? Aber ich schiebe das gerade mal hier auf meine Verbindungsschwierigkeiten, denn normalerweise läuft das eigentlich ziemlich stabil. Also ich habe das schon oft genug laufen gehabt, auch über längere Zeiträume. Das ist eigentlich genau die Lösung, die man gerne hätte. Und die kann man dann eben auch gut mal jemandem herzeigen, der sagt, naja, mit diesen zwei Konsolenfenstern hier in diesem Visual Studio da, das sieht ja ganz schick aus, aber ist so ein bisschen nerdy. Ne? Also damit kann ich jetzt nicht so einen richtigen Blumentopf gewinnen. So, und weil das aber jetzt ja gerade auch so ein bisschen instabil ist und die Zeit fortgeschritten ist und es, glaube ich, dann Mittagessen gibt, machen wir kurz noch den Abschluss. Das heißt nämlich, ich werde über etliche Folien ganz, ganz schnell drüber springen, können sich alle im Nachgang angucken, tun heute auch gar nicht so richtig viel zur Sache. Hier sind noch ein paar Beispiele einfach, welche Filter gibt es, welche Möglichkeiten für Fenster gibt es, also was ist ein Tumbling Window, was ist ein Hopping Window, wie unterscheiden die sich, wie würde dann so eine Abfrage dazu aussehen, können Sie alles hinterher nachlesen. Es gibt auch noch so ein Sliding Window, was man hernehmen kann, wenn man in unregelmäßiger Frequenz irgendwelche Elemente hat und dann gerne immer getriggert haben möchte, dass dann ein bestimmter Zeitraum betrachtet wird. Und vielleicht will ich eben auch mehrere Datenströme zueinander joinen. So. Ich weiß, ich muss fertig werden, ne? Mhm. Okay.
Es gibt nämlich nicht gleich Mittagessen, sondern nachher.
Oh, okay. Okay, okay, okay. Ich gebe Gas. Zwei Minuten. Das nehmen Sie einfach auch nur nochmal als Inspiration mit, da vielleicht noch ein bisschen weiter nachzulesen. Denn was man sieht, ist, dieses Stream Analytics ist jetzt ein Element auch, was sich in dieser ganzen Cortana Analytics Suite, die jetzt auch gerade so ein bisschen gepusht wird, befindet. Also einer Zusammenstellung an verschiedenen Azure-Diensten, die wieder, und das Bild kennen Sie ja schon, von der Datenentstehung über die Verarbeitung bis hinten auch zur Konsumierung verschiedenste Elemente bereitstellt. Und da komme ich wieder zu meinem Punkt zurück. Häufig braucht man eigentlich in allen Bereichen bestimmte technologische Elemente, damit man eine End-to-End-Lösung auch bauen kann. Und da wird eben Azure Stream Analytics alleine auch nicht helfen. Ja, sondern es ist immer die Kombination aus verschiedenen Diensten, die dann für bestimmte Problemstellungen genau die richtige Antwort liefern. Für Fragen stehe ich dann gleich draußen noch gerne lange zur Verfügung. Mein Wrap-up, diese Verarbeitung von Datenströmen ist aus meiner Sicht ein unheimlich wichtiges Element, um das wir eigentlich kaum noch so ganz drumherum kommen. Es wird also immer mehr von uns betreffen und dafür muss man ein bisschen sich dieser Herausforderung stellen und mal über auch bestimmte Denkweisen philosophieren und sie vielleicht verändern im Hinblick auf Datenströme, weil da manche Gesetze, die für klassische relationalen Datenbanken gegolten haben, nicht mehr gelten. Und der Microsoft-Kosmos bietet also mit Stream Insight für On-Prem, aber jetzt eben speziell auch mit Azure Stream Analytics durchaus Optionen und Lösungen für solche Herausforderungen, die man sich mal anschauen kann. Ich freue mich über Feedback. Sage ansonsten danke fürs Zuhören. Hat mich gefreut, dass ich Teil dieser Konferenz sein durfte. Wünsche noch einen schönen Tag, unterhaltsame Sessions und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.